HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Sie haben die Idee des Kalifats unterstützt. Auch Frauen sind Träger dieser Ideologie. Manche haben ihre Kinder damit hingenommen, damit das mal Kämpfer für den Dschihad werden.
Ich habe sie gefragt, ob sie nach Deutschland zurückkommen will. Antwortet sie sofort ja.
Man muss die Menschen, die dort kommen, bewerten und man muss dann eben auch den Unterschied machen. Sind es noch weiterhin Kämpferinnen und Kämpfer, die das hier in Deutschland weiterführen wollen, oder sind es Menschen, die schlicht und ergreifend, sag mal auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll haben?
Ja, sie müssen Angst vor ihren Kindern haben. Die IS-Leute haben ihnen den Kopf verdreht. Wenn es mir nicht gelungen wäre, meinen Sohn wieder in die rechte Bahn zu lenken, hätte ich ihn nicht vor die Tür gelassen.
Die Bundesregierung bemüht sich seit Wochen um die Überführung der Kinder deutscher IS-Anhängerinnen aus humanitären Erwägungen.
Was die Eltern gemacht haben, können Kinder wirklich nichts dazu. Das definitiv nicht.
Kinder sind keine Täter. Die Kinder sind erstmal Opfer. Opfer der Indoktrination, Opfer des IS, Opfer ihrer Eltern.
Eine Gefahr ist, dass diese Kinder, ich sage mal, gehirngewaschen zurückkommen, dass diese Kinder auch den Auftrag haben, Anschläge zu begehen. Und insoweit muss man auch in Betracht ziehen, dass es sich bei den Kindern um lebende Zeitbomben handeln könnte.
Auf dem ersten Blick ist es eine gute Nachricht. Die Terrororganisation Islamischer Staat ist militärisch so gut wie besiegt. Das sogenannte IS-Kalifat auf dem syrischen und irakischen Boden bricht zusammen. Doch was geschieht nun mit den Anhängern, die auch aus Deutschland dorthin gegangen sind, um zu kämpfen? Die Rede ist von über 950 Personen. Genauer gesagt mit den Anhängerinnen und Anhängern des IS. Denn auch Frauen unterstützen diese Terrorgruppe. Die spielen eine ganz besondere Rolle, die oft unterschätzt wird. Und um die wollen wir uns heute kümmern. Rückkehr nach Deutschland, Frauen und Kinder des IS, so heißt unsere Sendung heute. Welche Verantwortung hat der deutsche Staat zum Beispiel für die deutschen Ehefrauen der getöteten Kämpfer und deren Kinder? Eine Frau aus Mannheim wurde gerade von einem Gericht im Irak zum Tode durch den Strang verurteilt. Sie ist angeblich eine aktive Unterstützerin des IS. Und hier kommt Deutschland schon in ein Dilemma. Natürlich muss die Bundesrepublik gegen dieses Todesurteil für eine deutsche Staatsbürgerin protestieren. Aber wollen wir, dass diese Leute zurückkommen? Bringen diese Frauen und Männer den Terror mit nach Deutschland? Sind sie eine Gefahr für uns? Kann man sie hier in Deutschland vor Gericht stellen, auch wenn sie vielleicht gar nicht selbst gekämpft haben? Und wie will man wissen, ob die Rückkehrer geläutert sind, sich in unsere Gesellschaft integrieren wollen? Oft bleiben Zweifel. Dazu haben wir heute ein paar Beispiele. Linda W. ist das erste Beispiel. Mit 16 ging sie in den Irak, um den IS zu unterstützen. Heute sitzt sie dort im Gefängnis und will zurück nach Deutschland. Wir hören eine Reportage aus dem ARD-Weltspiegel vom 14. Dezember. Das Fernsehteam begleitete ihre Eltern, als sie ihre Tochter im Gefängnis besuchen durften. Lindas Mutter machte sich damals Vorwürfe.
Ich habe ihr vertraut. Richtig blind vertraut.
Ein Jahr lang ist die Tochter weg. Während der gesamten Zeit bekommt die Mutter von ihr diese eine Nachricht. Sie sei am Leben, schreibt Linda. Und die Mutter solle sie nicht zuheulen. Linda W. ist allein, sucht Geborgenheit. Sie findet im Internet eine Freundin. Die drängt sie, zum Islam zu konvertieren.
Aber das Allerwichtigste ist, dass du konvertierst. Und das so schnell wie möglich. Ich verstehe vollkommen, dass du Angst hast. Wirklich.
Ich habe es mir noch mal überlegt und ich fühle mich bereit zu konvertieren.
Linda W. guckt sich heimlich Propagandavideos an, in denen die angeblich so heile Welt des Islamischen Staates gezeigt wird. Im Interview erwähnt Linda W. nicht, dass sie sich auch brutale und menschenverachtende Propagandafilme der Terrororganisation angesehen hat. Geheiratet wird fernmündlich, am Telefon. Die Ehe ist nur kurz.
Eine Frau kam zu mir, die hat gesagt, ja, der ist gerade bei einer Bombe heute gestorben. Der hieß Mohammed, der kam aus Österreich, in Tschetschenien.
Zweifel habe sie immer gehabt, sagt Linda W. heute. Auch als sie noch in der Hauptstadt lebte, in Raqqa.
Als das Krankenhaus erstmal bombardiert worden ist, wo ich da war, da hat man schon gemerkt, dass es jetzt so richtig, warum bist du Idiot hergekommen?
Im Sommer 2016 wird Linda W. von Raqqa in den Irak nach Mosul gebracht. Der Islamische Staat verteidigt die Stadt in harten Kämpfen gegen die internationale Allianz. Einige sind militärisch an der Waffe ausgebildet. Linda W. gehörte nicht dazu, erklärt sie.
Ich weiß nicht mal, wie so ein Ding funktioniert. Ich war nur im Haus gewesen, ich war nur im Häusern drin. Also ich habe nie mit Waffen so richtig was zu tun gehabt, gar nicht.
Überprüfen können wir Linda W.'s Angaben nicht. Klar ist, in Mosul erlebt sie ein nicht enden wollendes Bombardement. Als sie eines Tages Wasser holen will, es ist Juli 2017, trifft sie auf irakische Soldaten und stellt sich. Unter den Gefangenen sind auch mindestens 7 Deutsche und mindestens 9 deutsche Kinder. Die Frauen werden von der irakischen Justiz beschuldigt, illegal eingereist und den IS unterstützt zu haben. Mehr als 190 deutsche Frauen waren zum IS ausgereist. Ein Teil ist bereits zurück in Deutschland. Doch es gab bisher nur wenige Verurteilungen. Die meisten können sich hier frei bewegen. Weil sie als Frauen nicht gekämpft haben, blieben sie bisher unbehelligt. Das will die Bundesanwaltschaft jetzt ändern. Man müsse überlegen, ob schon der bloße Aufenthalt im IS als Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung unter Strafe gestellt werden soll. Gegen die 17-jährige Linda W. wird in Deutschland ermittelt, aber es gibt keinen Haftbefehl. Hat sie sich wirklich vom IS distanziert?
Ich bereue, ja, weil es, ich weiß nicht, wie ich auf so eine dumme Idee kommen konnte, zum IS zu gehen.
Als Minderjährige wird Linda W. auch im Irak mit einem milden Urteil rechnen können. In den nächsten Monaten wird sie vor einem Richter stehen. Was ist sie? Opfer? Geläuterte? Oder immer noch Dschihadistin? Ein Sicherheitsrisiko. Ihre Familie reist zurück nach Pulsnitz. Sie vertrauen Linda. So gut es geht.
Wie kommt eine Jugendliche wie Linda überhaupt dazu, sich für radikale islamische Thesen zu begeistern, obwohl sie ja gar nicht aus diesem Kulturkreis stammt und obwohl das doch eine Ideologie ist, die wir aus unserer Perspektive eher als frauenverachtend beschreiben würden? Hamide Mouagegi ist islamische Theologin an der Universität Paderborn. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was reizt junge Frauen wie Linda an der salafistischen Ideologie? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich habe eine These darüber. Das sind dann so junge Frauen, die dann vielleicht in Verhältnisse leben, die sie nicht erfüllt. Sie dann vielleicht in Familien sind, die nicht im Takt sind. Dass sie dann wirklich nach Halt suchen, nach Familie suchen, nach Zusammenhalt innerhalb einer Gesellschaft suchen. Und das ist auch, was dann so IS in ihre Propaganda anbietet. Dass sie dann so wirklich versorgt sind und gut aufgehoben sind.
Im Grunde genommen ist es doch eher ein mittelalterliches Weltbild, das der IS vermittelt. Was sind das die Punkte, an denen unsere moderne, tolerante Gesellschaft diese jungen Leute verliert?
Sie verlieren ihre Freiheit, das ist eindeutig, aber das ist dann genau der Punkt und interessant, warum dann eine Ideologie, die sie dann so einschränkt und ihre Freiheiten wegnimmt, auch Erfolg hat. Das ist ein Phänomen, woran wir arbeiten müssen, dass junge Generation, die hier im Westen aufwächst, die eigentlich alle möglichen Freiheiten hat, warum lässt so eine Generation sich von mittelalterlichen Ideologien zu beeinflussen? Und ich bin der Meinung, dass wir dann wirklich zum Teil unsere junge Generation alleine lassen, ihnen keine Orientierung anbieten und dass sie dann manchmal vielleicht aus Orientierungslosigkeit so anfällig sind für solche Ideologien.
Was setzen Sie denn als muslimische Theologin dem salafistischen Weltbild entgegen?
Ich arbeite damit, dass natürlich als Theologin, dass dann Gott den Menschen frei erschaffen hat und dieser Gott ein barmherziger Gott ist, ein Gott ist, der dann für Liebe und Barmherzigkeit werbt und das ist ein Gott, der auf gar keinen Fall so Gewalt und Einschränkungen, dass man die Menschen ihre Freiheiten nimmt und ihnen keine Möglichkeiten gibt, dass sie dann wirklich selbstbewusst und auch selbstverantwortlich für ihr Leben einstehen, das ist nicht ein Gott im Islam. Und da versuche ich dann zu vermitteln, dass alles, was dann die Freiheit der Menschen raubt, ihnen überhaupt keine Möglichkeit zum Nachdenken, zum Leben gibt. Und noch schlimmer, dass sie dann auch dafür werben, dass man Gewalt anwenden kann, weil die anderen kein richtiger Glauben haben. Ich versuche, einen barmherzigen Gott dagegen zu stellen und einen Gott, der dann eben den Freiheit der Menschen schätzt, wertschätzt und auch erlaubt.
Nun ist natürlich der Salafismus eine Minderheit innerhalb des Islam, das ist klar. Aber verzweifeln Sie manchmal an dieser Vorstellung, dass es junge Leute gibt, die ihrem religiösen Bild eben nicht mehr folgen wollen, sondern diese radikalen Thesen lieber mögen?
Das tut mir weh. Das tut mir ganz doll weh, weil ich versuche natürlich dann zu verstehen, warum das so ist. Aber es ist erschreckend. Es ist wirklich ganz schlimm, gerade wenn man so ein Islam lebt, von dem man fest überzeugt ist und auch sich für immer geborgen und auch aufgehoben fühlt, dass man sieht, dass die Menschen sich so einengen lassen. Das tut ganz gemein weh, wenn es im Namen des Islam passiert.
Ja, genau. Also auch Sie wollen das Bild eines liebenden Gottes vermitteln. Und es gibt immer mehr Jugendliche, die das nicht mehr hören wollen. Wie holt man die zurück?
Also ich würde auch dann jetzt nicht unbedingt jetzt mit Gott arbeiten, weil ich bin auch sehr realistisch. Vielleicht wollen die Jugendlichen auch überhaupt nichts mit dem Gott zu tun haben. Ich versuche dann ihnen eine Welt zu vermitteln, in dem dann die Menschen in Freiheit Verantwortung übernehmen müssen und auch selbst für diese Verantwortung, die sie haben, dass sie dann auch gut das vertreten, dass sie dann, obwohl ich ein gläubiger Muslimer bin, würde ich nicht von vornherein auch mit Gott kommen, weil viele junge Menschen gar nichts mehr von Gott hören wollen. Deswegen auch wirklich vielleicht mit Menschen arbeiten, gucken, was fehlt dann den Menschen und was kann man dann eben diese Menschen anbieten, damit sie auch zu gute Menschen werden. Menschen, die dann Orientierung in ihrem Leben finden und auch auf eine Menschlichkeit und gutes Leben in dem Sinne, dass sie auch tatsächlich mit Solidarität mit anderen zu leben, dass sie dann auch für sich diese Verantwortung übernehmen, dass sie mit einer gewissen Verantwortung auf diese Welt agieren müssen. Wem gegenüber ist egal. Wichtig ist, welche Aufgabe habe ich auf diese Welt?
Das war Hamideh Mouaghedi, islamische Theologin an der Universität Paderborn. Wie ergeht es jungen Frauen, die sich aus Überzeugung oder auch aus blanker Naivität dem IS anschließen? Das kann man nachlesen in dem Buch Mein Leben im Kalifat, eine deutsche IS-Aussteigerin erzählt. Daraus wollen wir heute ein paar Ausschnitte hören. Es geht um eine junge Frau, die sich Mariam nennt. Ursprünglich kam sie aus Offenbach, sie fand mit ihrem Freund aber keine gemeinsame Wohnung dort, bis dann ein Bekannter, der schon lange vom Kalifat schwärmte, behauptete, ja da im Kalifat, da bekommt ihr ein ganzes Haus. Daraus wurde natürlich nichts. Trotzdem reisten sie in den Irak. Sie kamen erstmal bei Fremden unter. Gastfreundlich war man beim IS.
Halima bittet mich ins Wohnzimmer, wo ein Ventilator läuft, etwas zu trinken und eine Menge Süßigkeiten bereitstehen. Ich bin ziemlich hungrig, da ich seit Stunden nur eine halbe Tüte Chips unter dem Niqab gefuttert habe. Wir unterhalten uns über meinen Weg nach Syrien, ob alles glatt verlaufen sei. Sie und Walihullah sind schon seit etwas über einem Monat hier. Nachdem wir eine halbe Stunde geredet haben, klopft es. Walihullah wirft unsere Koffer und Taschen auf den Hof und gibt seiner Frau Falafel-Sandwiches für uns, kleine Kichererbsen-Buletten in Fladenbrot. Während wir essen, erzählt sie mir, dass schon einige Deutsche hier leben und alle paar Tage weitere kämen, die meisten aus dem Rhein-Main-Gebiet, und dass eine von ihnen auch später noch vorbeikomme. Geht alles in Ordnung, denke ich mir, wenn ich nur bald duschen kann. Mein Zimmer ist jetzt schon unerträglich heiß, zumindest einen Ventilator wollen sie besorgen und anbringen. Im Sommer steigen die Temperaturen in Syrien locker über 40 Grad. Außerdem gilt hier für Frauen, dass wir auch die dritte Lage des Niqab herunterklappen müssen, sodass auch die Augen verdeckt sind und das Gesicht komplett verhüllt ist. Im Sommer wird man unter diesen vielen Lagen aus schwarzem Stoff gegart. Abends ist man blind. Als mein Mann zurückkommt, ist er total begeistert. Er hört nicht auf zu erzählen, aber ich schaffe es nicht lange, ihm zuzuhören, da mich die Müdigkeit überkommt und ich einfach einschlafe. Als ich 2-3 Stunden später vor Hitze wieder wach werde, fühlt sich mein Auge komisch an. Ich werfe mir schnell Niqab und Kima über, schiele durch den Türschlitz und husche in die Küche, um mir eine Flasche Wasser aus dem Eisfach zu holen. Wie ich auf Dauer diese Hitze ertragen soll, ist mir rätselhaft. Mein Auge ist komplett zugeschwollen und juckt. Und nun fällt mir auf, dass meine Schminktasche fehlt. Das ist nicht einfach nur eine Schminktasche. In dem Ding ist alles, was eine Frau für mindestens ein Jahr glücklich macht. Gesichtsmasken, Cremes, Pinsel, Puder, Make-up, Wimperntusche, alles, das meiste davon, extra neu gekauft. Und nun ist es weg.
Sie wird ihre Schminktasche nicht mehr brauchen. Mariam A., Mein Leben im Kalifat. Mit dem Co-Autor des Buches reden wir am Ende der Sendung. Wir haben noch einen anderen Fall, der in Deutschland für Aufsehen sorgt. Nadja R., sie verließ Deutschland, um einen IS-Kämpfer zu heiraten und im Kalifat einen radikalen Islam zu leben. Da bekam sie dann auch zwei Kinder. Als im letzten Sommer ihr Traum vom guten Leben beim IS geplatzt ist, will sie mit den Kindern zurück nach Deutschland. Aber das ist dann nicht so einfach.
Ein Internetvideo zeigt Nadja R. in einem syrischen Lager. Sie ist Gefangene kurdischer Soldaten, die gegen den IS kämpfen. Sie sitzt auf dem Boden eines ihrer beiden kleinen Kinder auf dem Schoß. Ein Reporter der Wochenzeitung Die Zeit filmt sie in dem Lager. Nadja R. hat einen deutschen Pass. Ist sie eine Terroristin? Sie sagt nein. Was sie dem Zeitreporter erzählte, deutet allerdings darauf hin, dass sie sich nicht vom radikalen Islam distanziert. Im Gegenteil, sie findet, der IS sei nur deshalb auf der Verliererstraße, weil er nicht streng genug gewesen sei. Szenenwechsel. Ein Imbiss in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, nahe der Grenze zu Hessen. Bevor sich Nadja R. der Frankfurter Islamistenszene anschloss, lebte sie hier, hatte drei Kinder mit ihrem ersten Mann. Die Familie möchte nicht erkannt werden, eigentlich keine Interviews mehr geben. Nur so viel sagt einer der Angehörigen.
Wir wollen eigentlich mit ihr gar nichts mehr zu tun haben. Die hat hier verlassen mit schlechten Absichten. Die hat die Kinder nicht gut behandelt. Also die hat ihre eigenen Kinder, sage ich mal, nicht gut behandelt. Und dann soll sie jetzt nicht mit einer Masche kommen, meine Kinder, wenn ihr hier ihre drei Kinder egal waren. Und deswegen, wir wollen mit ihr nichts zu tun haben.
Das Jugendamt entzog ihr das Sorgerecht für ihre drei Kinder. In der Schule stellte man Spuren von Schlägen an ihnen fest. Möglicherweise steckt hinter Nadja R.'s Verhalten die Überforderung einer jungen Mutter, die als Kind selbst Dramatisches durchlebt hat. Sie wuchs als Tochter einer Deutschen und eines Libanesen im bayerischen Landshut auf. Ihre Eltern trennten sich früh. Ihr Vater entführte sie, als sie 6 Jahre alt war, und brachte sie zu seiner Familie in den Libanon. Nadja wuchs dort ohne Mutter auf. Mit 14 kam sie wieder nach Deutschland zurück. Der Grund? Sie war inzwischen als Kind mit einem Mann aus der Familie, die den Imbiss in Baden-Württemberg betreibt, verheiratet worden. Vielleicht kann man Nadjas Radikalisierung auch als Sprungbrett aus ihrem Elend sehen. 2011 ließ sie ihren Mann und die Kinder hinter sich und lebte in Frankfurt unter radikalen Salafisten. Bisherige Endstation: das kurdische Lager in Nordsyrien. Und wie soll es nun mit ihr weitergehen? Die Bundesregierung will sie und andere deutsche IS-Anhängerinnen aus Nordsyrien rausholen. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. In einem als Verschlusssache gekennzeichneten Teil der Antwort, der dem HR vorliegt, hat sich der Bundesnachrichtendienst um nähere Informationen zu ihrem Verbleib bemüht. Doch die Bemühungen, sie zurückzuholen, sind ins Stocken geraten. Der Grund? Die Frauen sind Gefangene der kurdischen Miliz JPG. Die JPG ist eng mit der als Terrororganisation eingestuften kurdischen PKK verbunden. Die Bundesregierung hat keine diplomatischen Kanäle zur JPG. Sie hat sozusagen keine Telefonnummer, auf der sie Gespräche mit der Kurdenmiliz führen könnte. Kamal Sido war für die Gesellschaft für bedrohte Völker in dem von Kurden verwalteten Gebiet unterwegs. Seine Einschätzung?
Die deutsche Bundesregierung hat große Angst vor dem Zorn des türkischen Präsidenten Erdogan. Unserer Meinung nach, das ist falsch. Die Bundesregierung sollte ihre Haltung, ihre Politik in dieser Frage grundlegend ändern, weil die Kurden und andere Minderheiten in Nordsyrien dringend Unterstützung brauchen.
Der derzeitige Militärvorstoß der Türkei in Afrin dürfte die Lage noch schwieriger machen.
Volker Siefert über die junge Salafistin Nadja R. Sie will zurück nach Deutschland, aber in dieser komplizierten politischen Lage gelingt ihr das gar nicht. Wie holt man radikale Salafisten zurück in unsere Gesellschaft? Diese Aufgabe stellt sich die Extremismus-Expertin Claudia Danske. Sie ist die Leiterin von Hayat Deutschland, eine Initiative, die Familien unterstützt, deren Kinder sich salafistisch radikalisiert haben. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie bezeichnen die Werbevideos des IS gerne als radikale Popkultur. Das klingt so harmlos. Worauf fallen die jungen Leute rein?
Das Harmlose ist sozusagen nicht damit auszudrücken, sondern das Wichtige ist, dass es eine Popkultur ist. Das heißt, mit Mitteln der Popkultur werden ganz radikale Inhalte bis in die Jugendstuben gebracht. Das heißt, die Videos sind ansprechend gemacht. Das heißt, die Kernbotschaft, du musst kämpfen, du musst töten, weil der Islam und die Muslime werden von den Ungläubigen angegriffen, wird nicht sozusagen hochintellektuell oder mit langen Phrasen, sondern mittels ansprechender, für Jugendlichen ansprechenden Action-Videos rübergebracht. Und das ist das Gefährliche.
Das heißt, die typischen Opfer des IS, diese jungen Leute, sind eher ein bisschen naiv als wirklich überzeugt.
Im ersten Sinne fallen sie auf diese Videos rein, auf diese sehr plakativen Botschaften, die damit vertrieben werden. Sehr tief religiosiert oder ideologisiert sind sie am Anfang zumindest noch nicht.
Bei den IS-Propagandavideos soll es ja auch welche geben, wo man kleine Kinder sieht, die als Henker eingesetzt werden, indem sie Gefangene erschießen und solche furchtbaren Dinge. Das geht doch an keiner Seele spurlos vorüber. Sind solche Kinder nicht wirklich irgendwann tickende Zeitbomben?
Man muss genau gucken, was für Kinder. Also es wird von dem IS in ganz extremster Form die Kinder inszeniert als Mörder, als Henker. Das ist eine Qualität, die wir vorher in dieser Art und Weise noch nicht kannten. Sie setzen also ganz stark auf die Kinder. Deswegen müssen wir das auch ernst nehmen, die Indoktrination der Kinder. Aber trotzdem müssen wir genau in jeden Einzelfall gucken. Kinder, die dort gerade geboren sind, vielleicht 1-2 Jahre alt sind, unterliegen noch nicht dieser Indoktrination. Die haben andere Probleme, eventuell Traumata, sie sind auf der Flucht, die haben nur Krieg und Bomben erlebt. Das heißt, wir müssen in jedem Kind individuell gucken, was hat es erlebt, wie weit ist es indoktriniert. Nicht jedes Kind ist sozusagen eine Tötungsmaschine.
Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat vor Kindern als potenziellen Tätern gewarnt. Also die Gefahr gibt es ja tatsächlich.
Ja, aber man muss wirklich differenzieren. Die Kinder sind zuallererst, und zwar alle Kinder, Opfer. Sie sind Opfer ihrer Eltern und Opfer der Umstände dort. Und sie sind sozusagen, können einige von ihnen, das müssen wir genau rausfiltern, einige können zu Tätern werden, aber sie sind es noch nicht. Und das daran muss unsere ganze Anstrengung liegen, hier wirklich zu differenzieren, jedes Kind individuell zu begutachten, das zurückkommt, gucken, wo die Bedürfnisse sind, Traumata, Psychotherapeuten brauchen wir, das Jugendamt brauchen wir, Leute, die sich in der frühkindlichen Entwicklung auskennen, um die dann rauszufiltern, wo es wirklich dann darum geht, ganz genau hinzugucken, wie weit da Ideologisierung schon gegriffen hat.
Das heißt, das muss man mit sehr großem Aufwand machen, mit Psychotherapeuten und Ähnlichem. Wie viele Kinder geht es denn ungefähr?
Also wir gehen von einer dreistelligen Zahl, eine niedrige dreistellige Zahl aus. Wir wissen auch noch nicht, wann diese Kinder zurückkommen. Kommen sie alleine zurück, kommen sie mit den Eltern zurück? Entscheidend ist immer die Bezugsperson des Kindes. Also gibt es noch Vater und Mutter? Wie sind beide noch drauf? Wenn sie zurückkommen, kommen sie dann ins Gefängnis oder bleiben sie bei dem Kind? Wird das Kind also aus einer gewohnten Umgebung herausgerissen? Wo kommt es dann hin? Das sind ganz, ganz viele offene Fragen. Und entsprechend dieser Situation brauchen wir als Hilfe. Netzwerke hier, die sich mit all diesen komplexen Fragen dann auch auskennen.
Sind wir darauf vorbereitet? Haben wir genug Fachleute für diesen Fall?
Ich würde mal sagen, im Moment noch nicht, denn wir werden ja nicht nur Rückkehrerkinder in den Großstädten haben, wo es dann also die Strukturen gibt, wo vielleicht kurze Wege sind, sondern eventuell gibt es irgendein Rückkehrerkind, was auf einem kleinen Kaff dann sozusagen beheimatet ist, wo es überhaupt keine Strukturen gibt. Insofern muss vor allem Jugendämter, Psychotherapeuten müssen sich bewusst sein, dass sie hier auch mit ganz stark gefragt sind. Das alles ist keine Aufgabe nur der Sicherheitsbehörden.
Aber manch einer denkt jetzt bestimmt, das ist ganz furchtbar, das Schicksal dieser Kinder, aber das Wichtigste ist erstmal die Sicherheit, dass da nicht doch jemand in seiner Indoktrinierung dann als Kind dann zur Bombe wird. Geht die Sicherheit vor?
Beides. Es geht das Kindeswohl vor, es geht hier wirklich um Kinder, um Opfer, aber es geht natürlich auch, die Sicherheit, es spielt auch mit eine Rolle. Und deswegen muss sich um jedes Kind, was zurückkommt, egal wie alt es ist, gekümmert werden. Wir dürfen das sozusagen nicht einfach sich selbst überlassen. Das ist das A und O, und dabei kann man dann die rausfiltern, die eine intensivere Betreuung brauchen, eben weil sie eventuell schon indoktriniert oder ideologisiert sind.
Claudia Danske, die Leiterin von HR Deutschland, herzlichen Dank. Und hier kommt das nächste Beispiel eines Rückkehrers aus dem Kalifat. Also dieser Junge hier, der hat mit Sicherheit noch kein Verbrechen begangen, denn er ist erst 14 Monate alt. Er saß mit seiner radikalen Mutter im Irak im Gefängnis und jetzt hat ihn sein Opa nach Deutschland geholt.
Der 14 Monate alte Junge zeigt mit dem Finger auf das Flugzeug, das am Ende der Gangway am Flughafen Bagdad steht. Sein Großvater hält ihn auf dem Arm, Gleich steigen sie in die Maschine, die sie zusammen nach Deutschland bringen wird.
Es ist sehr, sehr wichtig, dass Kinder nicht hier im Kriegsland groß werden. Ja, dass sie nicht in so einer Armut, würde ich sagen, groß werden. Im Gefängnis schon mal gar nicht.
Hat der Großvater, der anonym bleiben möchte, Reportern von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gesagt, bevor er seinen Enkel erstmals gesehen hat. Die Journalisten durften ihn auf der Reise in den Irak begleiten. Das Kind ist im Nordirak zur Welt gekommen. Seine Eltern sind Sibyl H. und Dennis B. Sie stammen aus Hessen und haben sich 2015 auf den Weg gemacht, von Deutschland über Syrien in den Irak. Sie hatten sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen. Der Vater Dennis B. hatte sich Peschmerga-Kämpfern ergeben, als der IS in der Gegend so gut wie geschlagen war. Jetzt sitzen sie in Erbil in Untersuchungshaft. Gegen das Paar wird wegen Terrorverdachts ermittelt.
Was die Eltern gemacht haben, können Kinder wirklich nichts dazu. Das definitiv nicht. Und da leiden halt die Kinder darunter. Ja, monatelang, eventuell jahrelang im Gefängnis. Und das muss einfach nicht sein.
Sagt der Großvater. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zufolge sind noch 14 weitere deutsche Kinder in irakischen Gefängnissen, in denen ihre Mütter einsitzen. Eine davon ist Ilknur K. aus dem hessischen Rüsselsheim. Mit ihr können die Reporter in einem Justizgebäude in Bagdad sprechen. Über die terroristische Organisation, der sie sich anschloss, will sie nicht reden. Aber sie erzählt über die Situation der Kinder in dem Frauengefängnis, in dem sie mit ihrem Sohn einsetzt.
Die meisten Kinder sind krank. Ich meine, was, die spielen mit Flaschendeckel. Die sammeln Flaschendeckel und spielen damit. Weil die keine anderen Sachen, die haben nichts zum Spielen da.
Angeblich teilen sich mehr als 100 Frauen und Kinder eine Zelle mit einer Toilette. Geschlafen wird auf Matratzen auf dem Boden. Die deutschen Sicherheitsbehörden sehen eine Rückkehr von älteren Kindern aus dem IS-Gebiet allerdings kritisch. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen.
Eine Gefahr ist, dass diese Kinder, ich sage mal, gehirngewaschen zurückkommen, dass diese Kinder auch den Auftrag haben, Anschläge zu begehen. Und insoweit muss man auch in Betracht ziehen, dass es sich bei den Kindern um lebende Zeitbomben handeln könnte.
Sibyl H. und Dennis B. haben der Rückkehr ihres Sohns nach Deutschland zugestimmt. Der 14 Monate alte Junge schläft während des Rückflugs auf dem Sitz neben seinem Großvater. Der hofft, dass sich sein Enkel rasch in seinem neuen Zuhause einlebt.
Ich bin guter Hoffnung. Nur der Kleine muss sich halt sehr gut an den Strand gewöhnen, dass alles sehr gut läuft.
Die Bundesregierung will aus humanitären Gründen weitere Kinder deutscher IS-Verdächtiger nach Deutschland holen. Die Kinder könnten nichts für die Taten der Eltern, heißt es.
Kerstin Mügge über einen 14 Monate alten Jungen, der von seinem Opa aus dem Gefängnis im Irak nach Deutschland gebracht wurde. Und wir schauen uns nochmal das Schicksal von Mariam A. näher an. Es wurde also nichts aus dem schicken Eigenheim im Kalifat und es dauerte nicht lange, bis ihr dann auch klar wurde, hier ist nun tatsächlich Krieg und ihr Mann ist zum Kämpfen da.
Ich weiß, ich sollte nicht wegen jeder Sache eine Nachricht schicken, wenn mein Mann auf seinem Posten ist. Das würde ihn nerven. Wir sind ja schließlich im Krieg. Aber ich finde, dass ein Bombeneinschlag neben dem Haus ein ausreichender Grund ist, um sich zu melden. Mein Mann antwortet sofort auf die SMS. Die Freie Syrische Armee habe versucht, ihren Ribat zu treffen, hätte aber etwas über das Ziel hinausgeschossen. Sehr beruhigend, wirklich sehr beruhigend. Ich kann den Gestank verschmorten Plastiks riechen und im Schein der Taschenlampe ein bisschen Rauch sehen. Über das Ziel hinaus heißt leider näher an mir. Allerdings kann ich jetzt schlecht nach jeder Bombe einen Aufstand machen. Ich nehme mir vor, mich damit abzufinden, zumindest solange die Granaten nicht noch näher einschlagen. Schließlich bin ich ja mehr oder weniger freiwillig hier, sage ich mir. Außerdem nervt mich diese ängstliche Panikmache der anderen Deutschen. Schon als vor Wochen beim Fastenbrechen in weiter Ferne eine Granate im Acker einschlug, waren alle ganz aufgeregt. Oh je, oh nein, was ist denn da los? Ich muss meinen Mann anrufen. Die ganze Runde verwandelte sich mit einem Schlag in einen Hühnerhaufen. Wenn später mal eine 4 Stunden lang ihren Mann nicht über WhatsApp erreichen konnte, dachte die gleich, er sei tot. Und als wir jetzt in dieses Dorf gezogen sind, mäkelten die anderen Frauen, das sei doch unverantwortlich von meinem Mann, mich in eine so gefährliche Gegend zu bringen. Mich nervt so etwas. Ich beschließe, ruhig zu bleiben. Es gibt auch keine weiteren Einschläge mehr in der Nähe des Hauses. Die anderen Granaten gehen alle auf einem Acker in der Ferne nieder. Aber jetzt fällt mir wieder ein, dass vorhin ja jemand um die Mauer herumgeschlichen ist. Und im Hof zu bleiben wäre auch deshalb unklug, weil Splitter von einer Granate dort landen könnten. Also lege ich mich mit einer Kalaschnikow im Arm wieder unter mein Moskitonetz und achte auf jedes Geräusch. Schlafen kann ich nicht mehr. Die Sonne geht auf. Langsam sollte mein Mann wieder hier sein.
HR2 Kultur, der Tag. Rückkehr nach Deutschland, Frauen und Kinder, der CS. Und jetzt wollen wir mal runterkommen vom hohen Ross. Wir tun ja gerne so, als seien solche radikalen Frauen bei uns in Deutschland völlig undenkbar. In unserer modernen und offenen Gesellschaft gibt es so etwas nicht. Nun ja, wir müssen gar nicht so weit zurückblicken. Die Ideologie der RAF hat natürlich inhaltlich nichts mit dem Islamischen Staat zu tun, logisch. Aber die Radikalität der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof, die kann durchaus mit den Sprüchen des IS mithalten. Hier kommt der Beleg. Ulrike Meinhof, dieser Text heißt Das Konzept der Stadtguerilla und ist aus dem Jahr 1971.
Was Stadtguerilla machen kann, hat die Studentenbewegung teilweise schon gewusst. Sie kann die Agitation und Propaganda, worauf linke Arbeit schon reduziert ist, konkret machen. Sie kann die Waffe des Systems, die Illegalisierung von Kommunisten, stumpf machen, indem sie einen Untergrund organisiert, der dem Zugriff der Polizei entzogen bleibt. Stadtguerilla ist eine Waffe im Klassenkampf. Stadtguerilla ist bewaffneter Kampf, insofern es die Polizei ist, die rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch macht. Stadtguerilla heißt, sich von der Gewalt des Systems nicht demoralisieren zu lassen. Stadtguerilla zielt darauf, den staatlichen Herrschaftsapparat an einzelnen Punkten zu destruieren, stellenweise außer Kraft zu setzen, den Mythos von der Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu zerstören. Stadtguerilla setzt die Organisierung eines illegalen Apparates voraus. Das sind Wohnungen, Waffen, Munition, Autos, Papiere. Was dabei noch zu beachten ist, sind wir jederzeit jedem bereit zu sagen, der es wissen muss, wenn er es machen will. Wir wissen noch nicht viel, aber schon einiges. Wichtig ist, dass man, bevor man sich entschließt, bewaffnet zu kämpfen, legale politische Erfahrungen gemacht hat. Wo der Anschluss an die revolutionäre Linke auch noch einem modischen Bedürfnis entspricht, schließt man sich besser nur da an, von wo man wieder zurück kann. Rote Armee-Fraktion und Stadtguerilla sind diejenige Fraktion und Praxis, die, indem sie einen klaren Trennungsstrich zwischen sich und dem Feind ziehen, am schärfsten bekämpft werden. Das setzt politische Identität voraus. Das setzt voraus, dass einige Lernprozesse schon gelaufen sind.
So radikal schrieb Ulrike Meinhof noch, bevor sie in den Untergrund ging. Heute würde man einen Deradikalisierungsexperten fragen, hätte man das nicht verhindern können. Stefan Aus, lange Zeit Spiegel-Chefredakteur und zuletzt Herausgeber der Zeit und Autor des Buches Der Bader-Meinhof-Komplex. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe mir vor der Sendung mal so alte Fahndungsplakate angesehen. Da gab es tatsächlich eins mit 16 Fotos und 10 Gesuchte waren tatsächlich Frauen. Warum gab es bei der RAF so viele Frauen?
Naja, die RAF ist ja entstanden, wie auch andere terroristische Gruppierungen, aus der Studentenbewegung. Die Studentenbewegung war ja ursprünglich eine antiautoritäre, linke, linksradikale, aber ja nicht, sagen wir mal, bewaffnete Organisation. Es war Befreiung und dazu gehörte auch die Befreiung der Frau. Deswegen haben in der Studentenbewegung die Frauen relativ schnell sich sozusagen nach vorne gearbeitet. Und diejenigen, die besonders radikal waren oder einige von denen, sind dann auch im Terrorismus gelandet. Also in der RAF waren, ich würde mal sagen, die drei wichtigsten Personen, waren Frauen. Das waren Ulrike Meinhof, das war Gudrun Enslin und das war später Brigitte Mohnhaupt. Also es gab in der Tat also eine Menge Frauen dabei.
Und wenn einer von den Kerlen gesagt hätte, jetzt Waffen, das war besser nicht, Gewalt ist Männersache, dann hätten die Frauen sich das nicht gefallen lassen.
Nein, das haben sie sich nicht gefallen lassen, aber natürlich sind dann im Endeffekt von den tatsächlichen gewalttätigen Aktionen, also wo es darum ging, tatsächlich Waffen anzuwenden, Bomben zu legen, war das dann doch im Wesentlichen wieder also Männersache, wenn man das mal etwas zynisch betrachtet. Aber die Frauen haben dabei eine große Rolle gespielt, vor allen Dingen natürlich die beiden intellektuellen Frauen, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof, die eben insgesamt ja doch ein, wie man sagen, ein sehr großes, ja fast religiöses Sendungsbewusstsein hatten. Als das Ganze losging und Gudrun Enslin zusammen mit Andreas Bader und anderen Brandsätze in Kaufhäusern in Frankfurt gelegt haben, da ist der Vater von Gudrun Enslin, der Pfarrer Enslin, mal befragt worden von einem Journalisten vom Panorama, wie er denn das so sieht, was seine Tochter da gemacht hat. Und da hat er gesprochen, und das habe ich nie vergessen, diesen Satz, von einer ganz heiligen Selbstverwirklichung im Sinne eines heiligen Menschentums. Also man konnte schon daran, bevor es richtig losging, eine quasi religiöse Dimension erkennen.
Also Sie würden, das wäre ja dann fast schon eine Parallele zum IS, Sie würden fast sagen, die RAF hatte religiöse Züge in ihrem Denken?
Ich fand das immer. Also ich fand schon von Anfang an, dass dieser Fanatismus, der dabei eine Rolle spielt, dieses Sendungsbewusstsein, etwas zu tun, sozusagen im Sinne einer höheren, in einer höheren Aufgabe, dass das einen wirklich sehr starken religiösen Zug hatte. Das war völlig unverkennbar, auch wenn es damals niemand so bezeichnet hat oder kaum jemand so bezeichnet hat.
Hätte es damals schon so Aussteigerprogramme gegeben, wie heute auch für Rechtsextreme zum Beispiel, glauben Sie, man hätte eine Frau wie Ulrike Meinhof damit erreichen können?
Naja, es haben ja viele Leute versucht, vorher sie davon abzubringen. Also ihr Verleger Klaus Wagenbach hat mit ihr gesprochen. Es hat mal ein Pfarrer, ich glaube ein Vikar, hat mit ihr gesprochen. Da war sie schon im Untergrund. Also es haben durchaus, ich glaube auch der Psychologe Brückner hat mit ihr gesprochen. Also es gab schon eine ganze Menge Leute, die versucht haben, sie von diesem Weg abzubringen. Aber irgendwie hatte sie so mit ihrer journalistischen Vergangenheit, auch mit ihrer persönlichen, familiären Vergangenheit gebrochen, dass sie wirklich aber buchstäblich ums Verrecken in den Untergrund wollte. Und das galt für sie so, wie auch ja für andere. Also Gudrun Ensslin zum Beispiel, die hatte ja auch ein Kind, das sie dann verlassen hat. Es gehörte sogar, das kann man sogar nachlesen in verschiedenen Briefen, die sich, während sie im Gefängnis waren, geschrieben haben, wo angedeutet wurde, dass dieser Bruch mit der persönlichen bürgerlichen Vergangenheit natürlich ganz wesentlich dadurch zementiert wurde, dass sie auch mit ihrer familiären Situation, mit ihrer Familie, mit ihren Kindern gebrochen haben. Es war so ein wirklicher, wirklich willkürlicher Akt der Befreiung von den bürgerlichen Wurzeln.
Ulrike Meinhof hatte zwei kleine Mädchen und die sollten in ein palästinensisches Erziehungslager gebracht werden. Und Sie, Herr Aust, haben das dann verhindert und haben die Kinder da vorher rausgeholt, weil Sie verhindern wollten, dass diese Kinder auch zu Terroristen werden. Was war Ihr Motiv damals?
Ach Gott, ich war ja mal bei der Zeitschrift Konkret und dadurch kannte ich Ulrike Meinhof, dadurch kannte ich auch die Kinder, dadurch kannte ich natürlich auch den Vater. Und als Ulrike Meinhof in den Untergrund gegangen ist, da sind die ja am Anfang zu einer militärischen Ausbildung im Nahen Osten gewesen, bei der El-Fatah. Und vorher, bevor Ulrike Meinhof das Land verlassen hat, also in den Untergrund gegangen ist und dann ins Ausland, sind die beiden Kinder, damals glaube ich 7-jährige Zwillinge, sind dann über die grüne Grenze nach Italien beziehungsweise dann nach Sizilien gebracht worden. Und durch eine Verkettung verschiedener Umstände habe ich erfahren, wo sie waren. Und ich hatte auch erfahren, dass man sie in dieses, also Erziehungscamp ist nicht der richtige Ausdruck, das war ein richtiges militärisches Lager, wo Kinder zu Kinderguerillas erzogen worden sind und ausgebildet worden sind. Und die Kinder dorthin zu schicken und das in einem Kriegsgebiet und dann noch in einer Zeit, in der der schwarze September, also der Angriff der jordanischen Armee auf die Palästinenser wirklich vorauszusehen war, das wäre sehr gefährlich gewesen. Und da ich die Möglichkeit hatte zu erfahren, also auch viele Zufälle haben dabei eine Rolle gespielt, bin ich dann hingefahren und habe die denen dann abgenommen und habe sie dem Vater übergeben.
Also selbst diese Indoktrinierung von kleinen Kindern, wie wir sie beim IS beobachten können, die gab es damals schon bei der RAF. Was würden Sie sagen, was kann man lernen?
Nicht direkt, das kann man nicht direkt sagen bei der RAF. Also die wollten die in ein Ausbildungslager, in ein Kinderguerilla-Camp der Palästinenser schicken. Und da war in der Tat eine militärische Ausbildung für Kinder schon damals angesagt.
Ja, aber diese Absicht, die war schon dann da, dass die Kinder dass die Kinder auch dann sozusagen die zweite Generation im wahrsten Sinn des Wortes werden?
Ach, wissen Sie, was die sich dabei gedacht haben, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass sie nur wirklich sozusagen die zweite Generation der RAF da erziehen wollten. Ich glaube, es ging im Wesentlichen daran, die Kinder nicht zu dem Vater, der von denen ja auch massiv verteufelt worden ist, dem Konkret-Herausgeber, dass sie dem die Kinder nicht übergeben wollten. Ich glaube, das war das Wesentliche. Und da er das Sorgerecht hatte, war ja ganz klar, dass es nur außerhalb der deutschen Justizbehörden stattfinden konnte.
Können wir eine Lehre aus dieser alten Auseinandersetzung mit der RAF ziehen? Was aus diesen Geschichten können wir lernen für die Auseinandersetzung mit dem Islamischen Staat, wo doch die Radikalität eine ähnliche ist?
Ja, ich glaube, es gibt gewisse Parallelen. Erst einmal so dieser quasi religiöse Faktor, der spielt, also dieses Festglauben an ein Ziel, was sozusagen nicht mehr auf dieser Erde stattfindet. Das haben sie alle irgendwie. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt keine terroristische Gruppierung ohne ein Umfeld von Sympathisanten, also von Leuten, die ihnen entweder helfen, Wohnungen, Pässe, Geld, was weiß ich, zu beschaffen. Das ist das eine. Und ein noch größeres Umfeld von Leuten, die vielleicht nicht gewalttätig selbst sind, die aber die Ziele im Prinzip billigen. Das ist beim IS genauso, wie es bei der RAF gewesen ist. Und das ist bei den baskischen Separatisten so gewesen und bei der IRA. Also im Grunde bei jeder Terrororganisation der Welt, die ist nicht alleine da, sondern sie schwimmt, wie Mardus gesagt hat, wie Fische im Wasser. Und das ist etwas sehr Ähnliches. Und wenn man man darf die Parallelen auch nicht zu stark sehen. Aber man darf nicht vergessen, die RAF wurde zum Beispiel von Palästinensern unterstützt. Die haben zusammen mit denen ja auch Flugzeugentführungen, alles Mögliche gemacht. Und das waren ja ganz ähnliche Leute wie diejenigen, die heute am IS sind. Die einen stärker religiösen, früher waren sie eher Sozialisten. Aber es sind zum Teil ja auch dieselben Familien. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Und der RAF als Terrororganisation im Untergrund war es eigentlich erst vorbei, als der Kreis der Sympathisanten nachließ, als rundherum um sie alte Bekannte, Freunde, ehemalige Kampfgefährten gesagt haben, das ist ein falscher Weg und das unterstützen wir nicht mehr. Ulrike Meinhof ist damals verraten worden von einem linken Lehrer in Hannover, der ihr erst Quartier gegeben hatte und dann bei der Polizei angerufen hat, weil er dieses nicht billigen wollte.
Und auch der ES
und erst
wird
als erst diese Unterstützung, ja, als diese Unterstützung weg war, da war es mit der RAF immerhin nach vielen, vielen Jahren vorbei. Und ich glaube, mit dem IS ist es erst vorbei, wenn die muslimische Welt einen rigorosen Abschottung vornimmt und das nicht unterstützt und das nicht nur nicht unterstützt, sondern auch wirklich intensiv bekämpft. Nur dann ist es vorbei.
Stefan Aust, herzlichen Dank für das Gespräch. Und wir hören uns jetzt nochmal an, wie es eigentlich Mariam A. dann weiter so erging. Sie beschließt, dass sie dann doch irgendwie zurück will nach Deutschland. Das ist natürlich schwierig zu organisieren. Den Kontakt hält sie über eine Chatgruppe.
In unserer Gruppe ist auch eine 13-Jährige aus Deutschland. Ihr Vater kommt aus Palästina oder dem Libanon und sie will unbedingt herkommen, ist voll und ganz auf dem Kalifat-Trip. Mit 13. Ich denke zurück, was ich getan habe, als ich so alt war. Und jetzt will dieses Küken hierher kommen. Ich will das nicht und würde sie am liebsten aus der Telegram-Gruppe schmeißen. Aber das darf ich nicht so offen sagen. Erstens könnte ich massiv Ärger bekommen mit den anderen und mit dem Geheimdienst, wenn eine mich da meldet. Zweitens würde es nichts nützen, um diese 13-Jährige vor sich selber zu retten, denn sie würde überall Kontakte im Netz, auf Facebook finden, die ihr bei den Reiseplänen helfen. Hin und her gerissen entschließe ich mich, erst einmal nichts zu tun und das Ganze weiter zu beobachten. Sie hat am Anfang so komische Fragen gestellt, dass wir alle misstrauisch waren, ob sie nicht vielleicht eine BKA-Ermittlerin oder eine andere Polizistin sein könnte, die sich bei uns in die Gruppe eingeschleust hat. Nachdem sie allerdings ein Bild von sich geschickt hat, auf dem ihr Fuß zu sehen ist, der ein geschminktes Gesicht aufgemalt hat, glauben wir ihr. Aber wie soll ich sie davon abhalten, herzukommen? Ich habe das Gefühl, ich müsste in die Welt schreien, dass das hier nicht richtig ist, dass es nur nach außen hin islamisch aussieht, aussehen soll. Aber das wäre in meiner jetzigen Situation glatter Selbstmord. Ich kann also nur vorsichtig versuchen, denjenigen, die kommen wollen, Andeutungen zu machen, ein bisschen von den negativen Dingen hier, den Ungerechtigkeiten und dem Zwang zu erzählen. Aber so, dass es nicht auffällt. Und die in Deutschland es trotzdem mitkriegen. Keine sehr erfolgsversprechende Strategie. Aber hätte ich die vorher gehabt, wäre ich nicht hier.
Rückkehr nach Deutschland, Frauen und Kinder des IS. Mit dem Zusammenbruch des Kalifat kommen viele Kämpfer zurück nach Europa. Das bereitet den Sicherheitsbehörden Sorgen. Aber es sind noch nicht so viele wie ursprünglich befürchtet. Woran liegt das? Im Irak und in Syrien ist der IS so gut wie besiegt. In Afghanistan jedoch nicht. Dorthin weicht der IS aus und er macht inzwischen der Taliban sogar Konkurrenz. Von dort berichtet Jürgen Webermann.
Mitte April 2017, die Provinz Nangarhar in Ostafghanistan. Das war eine mächtige Bombe. Ihre Explosion hat unsere Dörfer erschüttert, wie bei einem Erdbeben. sagt dieser Dorfälteste. Die US-Luftwaffe hatte ganz in der Nähe die Mutter aller Bomben abgeworfen. Die größte nicht-atomare Bombe, die jemals zum Einsatz gekommen ist. Das Ziel? Stellungen und Rückzugsgebiete des sogenannten Islamischen Staats. Dessen Kämpfer haben sich in Nangarhar festgesetzt, auch im Dorf dieses Mannes. Genau dort, wo sie die Bombe abgeworfen haben, hat der Islamische Staat sein Machtzentrum. Die IS-Leute haben dort Tunnel in die Berge gegraben. Dort verstecken sie sich und ihre Gefangenen, auch ihre Waffenlager sind dort. Die Gegend ist für uns unerreichbar, seit die Kämpfer unsere Häuser geplündert und uns von dort vertrieben haben. Sie wohnen jetzt selbst in unseren Häusern mit ihren Familien. Anfang 2015 erklärte der sogenannte Islamische Staat, dass er von nun an auch in Afghanistan aktiv sei. Die ersten IS-Anhänger in Afghanistan waren offenbar altgediente Terroristen. Sie stammten vor allem aus Pakistan. Ihre Terrorgruppen gehörten einst zu den pakistanischen Taliban. In Ostafghanistan, direkt an der durchlässigen Grenze zu Pakistan, konnten sie sich festsetzen. Nach den Erfolgen des IS in Syrien und Irak schien der IS in Afghanistan, auch Daesh genannt, für viele Kämpfer attraktiv zu sein. Was den IS in Afghanistan ausmacht, er ist extrem brutal, ähnlich wie der IS in Syrien und Irak, und er ist in seiner Ideologie deutlich radikaler als die afghanischen Taliban. Das macht ihn aber nicht gerade populär. Wir wissen aber nicht genau, was der IS hier eigentlich will. Wir wissen auch nicht, wie stark er wirklich ist und woher er sein Geld bekommt, sagt Timur Sharan, ein Sicherheitsanalyst in Kabul. Tatsächlich gibt es nur Schätzungen. Das US-Militär spricht von etwa 1500 IS-Kämpfern. Zum Vergleich, die Taliban sollen etwa 60.000 Männer unter Waffen haben. Ohnehin haben die afghanischen Taliban den IS bisher massiv bekämpft. Laut Timur Sharan konnte sich der Islamische Staat auch deshalb nicht in Afghanistan ausbreiten. Ich gehe davon aus, dass der IS alleine keine ernsthafte militärische Bedrohung darstellt. Die Taliban haben den IS in mehreren Distrikten besiegt. Aber sollte es zu einer Allianz zwischen beiden kommen, dann würde es gefährlich. Gerüchte über eine solche Allianz gab es zuletzt im Herbst. Sie bestätigten sich aber nicht. Stattdessen fiel der IS in Afghanistan durch Terrorangriffe auf. Allerdings muss der IS, selbst wenn er sich für einen Anschlag bekennt, nicht auch tatsächlich der Urheber sein. Möglich ist auch, dass das Terrornetzwerk einfach nur Geldgeber beeindrucken möchte. Fakt ist jedoch, dass der IS nicht mehr nur in Afghanistan bombt. Auch in Pakistan musste die Armee zugeben, dass einige Anschläge auf das Konto des Terrornetzwerks gehen. Lange hatte die pakistanische Regierung entsprechende Berichte zurückgewiesen, wohl wissend, dass der Name IS auch hier Angst und Schrecken verbreitet.
HR2 Kultur, der Tag. Wir haben drei Ausschnitte gehört heute aus dem Buch Mein Leben im Kalifat. Aufgeschrieben hat die Geschichte von Mariam Ahm der Spiegelautor Christoph Reuter, und mit dem reden wir jetzt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie Mariam eigentlich kennengelernt?
Oh, ihr syrischer Fluchthelfer, also der sie aus dem IS-Gebiet rausgebracht hat in einen Teil Syriens unter Kontrolle der Rebellen, den ich seit 2012 kenne, der rief mich an Anfang 2017 und sagte, bei uns wohnt eine vom IS geflohene deutsche Konvertitin, die da 2 Jahre lang war, die will ein Buch schreiben. Und sie sollte auch ein Buch schreiben, weil sie damit Geld verdienen könnte, um mich zu bezahlen.
Also eigentlich wollte der Fluchthelfer nur sein Geld haben, ja?
Das war, wie es so oft in dieser Gegend ist, ein relativ prosaischer Anfang. Aber Mariam A. fand es auch eine sinnvolle Idee, und anders als andere Deutsche, die beim IS waren, ist sie erheblich klüger, hat ein fotografisches Gedächtnis, hat sich Dinge gemerkt, die bei Gesprächen mit anderen nie herauskamen. Insofern war es, glaube ich, die richtige Entscheidung und spannend, mit ihr dieses Buch zu machen, um einmal wirklich die ganze Geschichte zu erfahren. Was treibt Leute dahin? Was treibt Frauen vor allen Dingen eben dahin?
Kernfrage unserer ganzen Sendung ist heute, wie erkenne ich, ob einer dieser Rückkehrer noch vielleicht gefährlich ist oder nicht? Können Sie uns da weiterhelfen?
Naja, es sind erstmal nicht alle gefährlich, weil sie beim IS waren. Man ist dann zwar Mitglied einer Terrorgruppe gewesen, aber es war ja nichts einfacher, als Mitglied des IS zu werden. Man musste, wie es ja auch Mariam A. gemacht hat, einen Flug nach Istanbul buchen, sich irgendwie in die Südtürkei durchschlagen und dann wurde man über die Grenze gebracht. Insofern hat man es nicht mit überzeugten, intelligenten Ideologen wie bei der RAF zu tun. Dafür waren es ja auch viel mehr. Man kann es bei den Frauen zum Beispiel, man kann es nie gänzlich ausschließen, dass die zurück in ihre alten Kreise geraten. Aber alle, mit denen wir geredet haben, das war nicht nur Mariam A., das waren auch Nadia Ramadan und andere, sind zutiefst desillusioniert worden davon, was sie dort erwartet hat. Weil es wurde nicht ein islamisches Knabenmorgenblütenland da verwirklicht, sondern es war eine Hardcore-Diktatur, wo man nicht die leiseste Kritik äußern konnte, wo man genau das zu tun hatte, was befohlen wurde, wo die Männer in den Kampf oder in den Tod geschickt wurden, ob die das nun wollten oder nicht. Und wo vor allen Dingen auch gar nicht die Propaganda eingelöst wurde. Es wurde ja nicht gegen Assad gekämpft, sondern im Wesentlichen gegen andere Rebellen. Insofern erst einmal sind die, deswegen ist sie ja auch geflohen, erst einmal sind die extrem desillusioniert. Das Problem ist eben nur, man kann nie für einen Menschen 100% garantieren, dass er nicht zurück in seine alten Kreise fällt.
Hatten Sie bei Mirjam da manchmal Zweifel?
Wenn ich so mit ihr persönlich rede, nein, absolut nicht. Die ist fertig mit diesem Laden. Nur wenn wir rekapituliert haben, warum hast du diese Entscheidungen getroffen? Du bist doch viel zu klug für so etwas. Und sie dann sagte, ja, irgendwie weiß ich es heute auch nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Dann denkt man sich natürlich im Stillen, aber okay, können wir ganz sicher ausschließen, dass es so eine Situation vielleicht mal wieder geben wird. Nicht selbsttätig Gewalt anzuwenden, das ist überhaupt nicht ihr Ding, das war es auch nie. Aber irgendwie wieder in Kreise hinein zu geraten, die sagen, Mensch, vielleicht hilf uns doch mal bei diesem oder jenem und das gilt es zu verhindern.
Also wenn jetzt, gut, das ist jetzt nicht so ideologisch so durchdacht wie damals bei der RAF und ähnliche Geschichten, aber vielleicht kommen solche Leute einfach schlicht zurück mit dem Gefühl, Rache üben zu wollen, weil Menschen umgebracht worden sind, weil sie Furchtbares erlebt haben und weil immer noch das Bild drin ist, der Westen sei schuld daran.
Nein, nicht bei denen, die da waren. Also gut. Wenn die sich rächen wollen, dann wollen die sich an den IS-Leuten rächen, die ihnen das Leben zur Hölle gemacht haben. Nicht an Deutschland. Nein, der IS ist ein Bus gewesen. Der hat alle abgeholt, sei es Mädels wie Linda Wenzel, die in pubertärer Verwirrung waren. Der hat Frauen abgeholt, die furchtbare Zeiten durchlebt haben. Der hat Frauen wie Männer abgeholt, die sich irgendwie dachten, dagegen zu sein ist geil. Der hat Sadisten und Psychopathen abgeholt. Sie haben ein enormes Spektrum von Leuten, die da hingegangen sind. Das sind Tausende allein aus Deutschland, Zehntausende insgesamt aus Europa und Russland. Da haben sie alles dabei.
Gut, die Rückkehrer sind vielleicht das kleinere Problem, weil sie desillusioniert sind. War aber die Zahl der Salafisten in Deutschland, die nimmt ja nun auch gerade zu und die haben diese Desillusionierung nicht erlebt. Die haben noch diesen Traum. Wie sollen wir denen dann begegnen?
Also ich habe viel recherchiert in Belgien, in Dänemark, wie man dort erfolgreich manchmal damit umgeht, dass Leute abgleiten in Radikalität. Früher war es linksradikal, war es die RAF, heute sind es mehr Salafisten. Und was tatsächlich, auch wenn es sehr konservativ klingt, aber was tatsächlich hilft, ist, sich längerfristig um diese Leute zu kümmern, sie nicht nur als Gefährder zu sehen, sondern, wie die Dänen das machen, ihnen Mentoren an die Seite zu stellen, sie zu begleiten, zu schauen, wo gibt es kleine Dinge, kleine Momente des Scheiterns, die wir vielleicht aufhalten können, wie können wir dich davon abbringen, zumindest in gewaltbereite, radikale Kreise abzugleiten, die eine Gefahr für diese Gesellschaft darstellt.
Selbst wenn nur jeder zehnte Rückkehrer eine Gefahr wäre, wäre das noch eine Horrorvorstellung. Müssen wir uns ernste Sorgen machen?
Wenn wir uns um die paar, die tatsächlich zurückkommen, anders kümmern, als nur zu gucken, sind die gefährlich, überwachen wir die 6 Monate lang, dann glaube ich, müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Sorgen müssen wir uns über die machen, die wir in die Gefängnisse gesteckt haben und die nach 4 Jahren, 5 Jahren voller Hass wieder rauskommen. Das kann das größere Problem sein.
Der Spiegelautor Christoph Reuter, vielen Dank. Rückkehr nach Deutschland, Frauen und Kinder des IS. Eine einfache Lösung gibt es nicht. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.